Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Bücher aus Russland sollen in der Ukraine nicht mehr veröffentlicht werden. Das sieht ein neues Gesetz vor, das in der Ukraine diskutiert wird. Das ukrainische Parlament hat dieses Gesetz vor kurzem beschlossen. Und ich werde gleich darüber sprechen mit der ukrainischen Schriftstellerin Jewgenia Belorussets. Das ukrainische Parlament hat neue Gesetze zur Entrussifizierung des Landes verabschiedet, so heißt es. Diese Gesetze, die betreffen auch die Literatur. Alle Bücher, die in Russland, in Belarus oder in den besetzten Gebieten in der Ukraine herauskommen, sollen in der Ukraine verboten sein. Auch die Bücher von aus Russland emigrierten Autoren sollen verboten werden, wenn diese Autoren sich nicht ausdrücklich gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine ausgesprochen haben. Es gibt Ausnahmen für russische Klassiker, aber im Prinzip gilt keine russische Literatur in der Ukraine. Noch hat der ukrainische Präsident Zelensky dieses Gesetz nicht unterzeichnet. Und ich bin jetzt verbunden mit der ukrainischen Schriftstellerin und Fotografin Jewgenia Belorussets. Guten Tag, Frau Belorussets.
Guten Tag. Guten
Tag. Ja, was sagen Sie zu diesen neuen Gesetzen, die in der Ukraine in Kraft treten könnten?
Ich finde, es ist keine besonders gute Entscheidung. Andererseits, leider verstehe ich auch diese Entscheidung. Also diese Entscheidung ist zu verstehen. Und wir müssen über die Krim denken, über die Annexion von Krim in 2014. Nach dieser Attentat gegen die Integrität der ukrainischen Grenzen, nach dem blutigen Krieg in Donbass, der seit 2014 lief, waren russische Bücher überall in der Ukraine frei zu verkaufen und unter denen auch die Bücher, die eigentlich nationalistisch waren, imperialistisch waren, freundlich waren. Und Ukraine war sehr tolerant, sehr lange Zeit. Aber jetzt geht es darum, dass das Land praktisch vernichtet wird. Es gibt Terrorattacken auf die friedliche Bevölkerung im ganzen Land. Und man denkt die ganze Zeit, wie man sich schützt und man greift alles Mögliche an.
Und haben Sie von anderen ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern gehört, reagieren die jetzt ähnlich wie Sie oder gibt es da ganz unterschiedliche Haltungen zu diesen neuen Gesetzen zur Entrussifizierung?
Ehrlich gesagt, ich denke, sehr viele Aspekte, also sehr viele Menschen unterstützen sogar diesen Gesetz und freuen sich über diesen Gesetz. Wieder, weil Kulturschaffende versuchen, etwas auch in diesem Krieg zu tun. Also sie nehmen unmittelbar überhaupt nicht an den Kriegshandlungen teil, aber ihre Verwandte, ihre Bekannte sterben an der Front oder werden verwundet oder leben in unglaublichen Bedingungen in der Situation des Krieges als Soldaten an einer Front. Und in dieser absolut unvorstellbaren Lage, plötzlich, man will alles unterstützen, das eigentlich von der ukrainischen Seite als eine Schutzmaßnahme verstanden sein kann. Deswegen sehr viele Kulturschaffende eigentlich vollkommen unterstützen diese Gesetze.
Und sehen Sie diese Gesetze auch als Ergebnis so einer Freund-Feind-Logik, die eine Kriegssituation mit sich bringt, also auch als Konsequenz dessen, wozu ein Krieg auch eine Demokratie wie die Ukraine bringen kann, eben dann auch Kultur zu verbieten?
Ich sehe das eher... Nein, ich denke, es ist eher eine Folge von der Situation inmitten des Krieges. Ich würde das nicht als eine demokratische Entscheidung sehen oder als eine Logik der Demokratie, sondern eher als eine Logik der absolute Ausnahmslage, die schon für Monate dauert. Sehen Sie, diese Gesetze waren nicht im Februar, im März ausgedacht. Sie sind jetzt plötzlich gekommen, weil langsam, also es geht um die Vernichtung des Landes, es geht um langsames Sterben in diesen unter einer Aggression. Und Man versucht sich zu schützen, man denkt weiter sozusagen in der Logik des Krieges. Und jetzt sind wir im fünften Monat dieser Kriegshandlungen und jetzt werden sogar solche Gesetze getroffen, was ist auch teilweise zu verstehen.
Ja, und aber gibt es auch Gründe über den Krieg hinaus, also die Auseinandersetzung bzw. die russischen Versuche, die ukrainische Kultur zurückzudrängen, die ukrainische Sprache auch insbesondere zurückzudrängen? Das ist ja schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Spielt das jetzt auch eine Rolle, wenn solche Gesetze beschlossen werden?
Ich finde, das Schrecklichste ist die Enttäuschung der ukrainischen Kulturschaffenden in der ganzen russischen Kulturszene. Und wir reden nicht über Ausnahmen und wir reden nicht über die Stimmen, die gegen Putinismus, gegen russische Politik gehoben werden, sondern über die Mainstream-Stimmen, die viel lauter sind, viel sichtbarer. Zum Beispiel vor kurzem der Leiter von Hermitage hat ein großes Interview gegeben, wo er gesagt hat, russische Ausstellungen im Ausland sind eine spezielle Operation, Russland wieder Krieg. Und dann äußerte er sich sehr klar zur Unterstützung des Krieges in der Ukraine, praktisch zu Umbringen der Menschen in der Ukraine. Und das im Moment, wo einfach Einkaufszentrum inmitten des Landes, wo friedlich Menschen eingekauft hat, angegriffen war. Abwesenheit der Solidarität, Abwesenheit des Mitgefühls in der Situation, wo die Sprachen so füreinander dastehen und verständlich sind, das ist eine riesige Enttäuschung, die gerade Ukraine erlebt. Und ich denke, diese Gesetze sind nicht mit irgendwelchen geschichtlichen Ressentiments, sondern mit einem Gefühl, dass neben uns gibt es ein Land mit riesen Kulturszene, mit großen Institutionen, weltbekannten Institutionen und auch weltwichtigen Institutionen, wie zum Beispiel Hermitage in St. Petersburg. Und diese Institutionen plötzlich unterstützen Terror in der Ukraine, Vernichtung der Menschen in der Ukraine. Und das ist sehr schwer zu begreifen. Und ich denke, es ist eher die Antwort auf die heutige Politik und nicht auf irgendwelche alte Geschichte.
Das ukrainische Parlament hat Gesetze gegen russische Literatur in der Ukraine beschlossen. Darüber habe ich gesprochen mit der Schriftstellerin Jewgenia Belorussets. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Belorussets.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Den Cinquecento über enge Serpentinen lenken und gleichzeitig einen Reiseführer studieren, für viele eine unüberwindbare Schwierigkeit. Ihnen bietet der Autor und Musiker Erik Pfeil jetzt Abhilfe mit seinem Reiseführer ohne Sehenswürdigkeiten. Dafür mit sehr viel Musik.
Das Buch ist eine Reise durch Italien mit Musik. Das Autoradio wird eingestellt. Man reist in jedem Kapitel durch eine andere Landschaft und erfährt was Neues über Italien. Seine Seltsamkeiten, seine Verstrickungen, seine Widersprüche, seine Irrationalität, das, was man liebt, das, was einen befremdet.
Mit 100 Songs durch Italien, darunter Bekanntes und Neuentdeckungen, unter anderem von Albano und Romina Power, Adriano Celentano oder Milva. Die Playlist zu Erik Pfeils literarisch-musikalischem Reiseführer Azzurro gibt es bei Spotify. Die musikalische Lesung heute Abend im Literaturhaus Hamburg. Der Autor Uwe Tellkamp polarisiert. Für seinen Roman Der Turm wurde er im Jahr 2008 mit dem Deutschen Buchpreis geehrt und vom Kulturbetrieb gefeiert. 10 Jahre später sorgte der Schriftsteller wieder für Aufsehen als Verteidiger der Pegida-Demonstrationen in Dresden. Der Regisseur Andreas Gräfenstein hat aus Dem Fall Tellkamp eine Fernsehdokumentation gemacht. Das Anliegen des Filmemachers?
Einfach erstmal diese gegensätzlichen Positionen aufzuzeigen und die auch natürlich zu hinterfragen, aber die Leute nicht zu konfrontieren mit vorgefertigten Meinungen oder Vorurteilen oder Vorverurteilungen.
Der Fall Tellkamp, Streit um die Meinungsfreiheit. Die Dokumentation ist in der Dreisat-Mediathek zu sehen. Im lauschigen Waldpark oder flanierend am Fluss. Die Ladenburger Literaturtage laden zum nunmehr 5. Mal in die pittoreske Stadt am Neckar. Zur Eröffnung liest heute Katharina Poladian aus Zukunftsmusik ihrem Roman, der am 11. März 1985 spielt. Dem Tag, an dem Gorbatschow zum Generalsekretär des Zentralkomitees wurde. Einem Tag also, der für das Ende des Kalten Krieges steht.
Die Menschen wurden damals belogen und sie werden heute belogen und sie lassen sich belügen. Und ich frage mich, wie das sein kann. Es ging mir nicht darum, Verhältnisse anzuklagen, sondern zu verstehen, wie die und der Einzelne unter den Verhältnissen in diesem System leben kann.
Die Ladenburger Literaturtage, unter anderem mit Dimitri Kapitelmann, Nora Bosson und Julia von Lukadu. Von heute an und noch bis Sonntag überall in Ladenburg.
Die Literaturtipps von Julia Eickmann. Eine junge Frau, die fährt 1953 nach Kuba, um dort eine Berühmtheit vor die Kamera zu kriegen. Ein Schriftsteller-Star, nämlich Ernest Hemingway. Von dieser Frau und von ihrem Schriftsteller-Fotografier-Projekt erzählt Natascha Bub in ihrem Roman Ein Bild von einer Frau. Der Roman erscheint heute und Natascha Bub ist auch hier erschienen im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Insa Schönberg heißt Ihre Fotografin und es gibt ein reales Vorbild für diese Romanfigur, nämlich die Fotografin und später weltberühmte Verlegerin Inge Feltrinelli. Warum wollten Sie denn über die junge Inge Feltrinelli, die ist also Anfang 20 in dieser Zeit, warum wollten Sie über sie ein Buch schreiben?
Ja, also das war das Erste, was ich gemacht habe, war den Namen zu ändern, weil es war mir klar, ich will eine fiktive Geschichte erzählen. Ich hatte in irgendeiner Recherche, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, es ist wirklich schon Jahre her, hatte ich dieses Foto gesehen, dass es also real gibt. Man kann sich ja überlegen, wenn man das Buch liest, ob man das Foto vorher oder hinterher anguckt oder so. Auf jeden Fall habe ich dieses Foto gesehen und das ist ein sehr besonderes Foto meiner Ansicht nach. Ich würde fast sagen, es hat sowas von einem Selfie. Es ist so das erste Selfie der Geschichte, so habe ich das für mich benannt. Man sieht also links, sieht man diesen weltberühmten Schriftsteller, ziemlich angeschlagen, nicht so ganz bei Sinnen, als wenn er gar nicht genau versteht, was ihm gerade zustößt. Und rechts gibt es diesen wettergegerbten besten Freund, das ist Fuentes heißt er, Gregorio Fuentes, genau.
Ein kubanischer Fischer, der das Boot gesteuert hat, mit dem Hemingway da zum Fischen rausgefahren
ist. Ja, ganz genau, ne? Das ist an Bord und der ist also so wettergegerbt, ein bisschen schüchtern. Und in der Mitte steht halt diese junge Frau mit einem Badekostüm und einem riesigen Fisch, den sie so in die Höhe hält und sie hat sowas ganz Dreistes, Freches, unglaublich lebensfrohes, ja, finde ich.
Irgendwer hat es über sie gesagt, also über die spätere Inge Feltrinelli, das sei ein Amos Oz war, das der israelische Schriftsteller, sie sei ein Vulkan voller Neugier, Freundlichkeit und Unternehmergeist und sowas Vulkanhaftes hat sie auch auf diesem Foto, finde
ja,
ich.
Ja, absolut.
Eine
genau.
Unglaubliche Energie, die diese junge Frau ausstrahlt. Sie haben wegen dieses Projektes auch Kontakt aufgenommen zu Inge Feltrinelli vor ihrem Tod im Jahr 2018. Wie hat sie dann selbst reagiert auf ihr Buchprojekt?
Das war total verrückt. Also ich habe natürlich, ich habe mir eine E-Mail überlegt und lange gesucht, bis ich die Adresse hatte und so weiter. Dann habe ich ihr geschrieben und habe dann gedacht, naja, irgendwann wird vielleicht irgendwas kommen. Und ich glaube, es war so ein paar Stunden später, also ich sitze auf dem Fahrrad, was passend ist zu dem Buch, wenn man das liest, und es klingelt und da kommt irgendwie eine Stimme, die klang wirklich extrem jung und sagt, hier ist Inge. Und ich wäre fast vom Fahrrad, ich habe natürlich schon angehalten, aber ich wäre fast runtergefallen. Und dann haben wir gesprochen und sie fand es toll. Ich habe dann sofort gesagt, ich würde gerne was machen, vielleicht einen Film, vielleicht ein Buch. Und ich würde sie gerne in Mailand besuchen, wenn das möglich ist. Und sie so, ja, kein Problem, sie meldet sich. Und ich habe es nie wieder geschafft, mit ihr in Kontakt zu treten. Also ich glaube, sie war schon krank. Es kam dann mal eine E-Mail, ich bin auf Kur und so weiter. Und dann ist sie irgendwann gestorben. Ja.
Jetzt ist die Insa Schönberg, das ist der Name der jungen Frau in ihrem Buch, also dieser fiktionalisierten Figur. Die schildern sie als richtige Draufgängerin, würde ich sagen. Es gibt so eine Szene, da will sie, also sie hat eine Ausbildung gemacht als Fotografin, ist so Anfang 20 und sie will in Kontakt kommen mit einem Herausgeber oder Chef einer wichtigen Frauenzeitschrift damals. Und was macht sie? Sie wirft sich praktisch mit dem Fahrrad vor sein Auto. So schildern sie das jedenfalls. Würden Sie das unterschreiben? Ist das eine Draufgängerin, Ihre Figur?
Absolut. Also Sie ist ja im Grunde ist sie das Gegenteil von Hemingway und gleichzeitig gibt es unglaubliche Parallelen. Also sie ist ein totaler Vulkan, sie hat keine Angst vor gar nichts. Da sehe ich auf jeden Fall eine Parallele und sie, klar, ich habe mir viel ausgedacht, ne? Ich habe mir eigentlich alles ausgedacht. Es gibt aber wirklich diesen Verleger, gab es, und der hatte auch diesen gelben Schal. Mhm. Und dann habe ich
also
halt immer überlegt, wie kann
sie
ihm...
An dem Schal erkennt sie genau, ihn in dem Auto, ne?
Ganz ja. Genau. Und dann habe ich, also ich wollte mal erzählen, wie sie... Also sie verfolgt ihr Ziel halt unglaublich hartnäckig und lässt sich von gar nichts irgendwie abhalten und hab dann überlegt, was kann sie für Hürden haben, wie kann man es ihr noch schwerer machen sozusagen. So, und sie muss trotzdem natürlich sympathisch sein. Es war immer wieder die Frage, das ist ganz interessant, wenn ich mit Leuten geredet habe, ist sie, sie will so unbedingt, ist das wirklich sympathisch? Und ja. Ich finde ja, also so, und wenn sie Tricks benutzt, ist das ja auch aus einer... Ja, also aus einer Lebendigkeit, aus einem Willen heraus, der ja nicht schlecht ist, überhaupt nicht.
Sympathisch und unverschämt und frech gehört auch dazu, oder?
Ja, genau.
Das, zum Beispiel auch bei dieser Frage, das ist eben eine junge, unbekannte Fotografin und trotzdem kriegt die vom Rowohlt Verlag bzw. vom Verleger Heinrich Maria Ledig Rowohlt den Auftrag, ja, oder eine Art Auftrag, den Superstar des Verlages, eben Hemingway, zu fotografieren. Warum kriegt sie diesen Auftrag?
Also ich muss sagen, dass ich das ist auch recherchiert und dann wiederum verändert. Das heißt, teilweise weiß ich auch gar nicht mehr, was jetzt die Realität ist. Also ich habe mir eine Wette ausgedacht. Ledig Rowohlt war ja dafür bekannt, dass er unglaublich exzentrisch war. Der hatte ja Samtanzüge und hat Purzelbäume geschlagen und so weiter. Und dann war die Frage, wie kriegt sie ihn? Also sie wollte unbedingt ins Ausland, das war klar. Und das ist, glaube ich, bei dem Vorbild wie auch bei meiner Figur gleich. Und wie kommt sie dahin? Sie überlegt sich, wie den allerberühmtesten, die Trophäe schlechthin, den berühmtesten Schriftsteller der Welt fotografieren. Wie komme ich hin? Ich kenne den Verleger oder jemand kennt den oder ich weiß, wo er ist. Und dann macht sie es eben wieder so, dass sie ihm eine Falle stellt beziehungsweise ihn dazu bringt, eine Wette mit ihr abzuschließen.
Das ist auch eine tolle Szene, wie es zu dieser Wette kommt. Jetzt kommt sie nach Kuba, hat die Adresse von oder die Telefonnummer von Hemingway. Der ist aber jetzt nicht... gleich bereit, diese junge Deutsche zu empfangen.
Ja.
Er macht es ihr nicht leicht. Können Sie ein bisschen schildern, wie er sich zu Ihrer Anfrage verhält?
Störrisch. also ich weiß von Hemingway, dass er ziemlich einen Widerwillen gegen alles Deutsche hatte, was natürlich auch politische Gründe hat. Und überhaupt mochte er Journalisten nicht besonders, glaube ich. Hatte einerseits so ein offenes Haus, noch viel offener, als ich das beschreibe, hatte dauernd Gäste und das Haus war voller Ava Gardner und was weiß ich, wer da alles rumsprang. Aber er war auch sehr, sehr angeschlagen zu der Zeit. So wie ich das interpretiere zumindest. Er hatte sich verliebt in eine ganz, ganz junge Frau, hatte daraufhin eine Ehekrise bekommen, logischerweise eigentlich. Und hatte sich lächerlich gemacht. Er hat ein Buch geschrieben über diese Liebe, diese letzte Liebe zu dieser ganz jungen Frau und hat unglaubliche Verrisse geerntet. Und für mich ist er in einer tiefen Lebenskrise, würde ich sagen, als sie kommt. Also sie sind an völlig unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben und sie ist einfach so hartnäckig, dass sie ihn da rausholt auch.
Sie haben jetzt vorhin schon mal Berührungspunkte angesprochen in diesem Draufgängertum oder auch in dem Mut dieser beiden, also der Hemingway-Figur und ihrer Insa Schönberg, der jungen Fotografin. Vielleicht gibt es noch einen anderen Berührungspunkt, ein Motiv, was in ihrem Roman immer wieder auftaucht, ist der jüdische Vater von Insa Schönberg. Der ist aus Nazi-Deutschland geflohen, in die USA gegangen und hat aber nie wieder Kontakt zu seiner Tochter aufgenommen, beziehungsweise hat auch ihre Kontaktaufnahme versucht einschildern. Sie da, ja. Den wehrt er ab. Also er will mit dieser Tochter offenbar nichts mehr zu tun haben. Und diese vaterlose junge Frau kommt jetzt dahin, trifft auf Hemingway, den alle Papa nennen in Kuba.
Papa. Genau.
Ist das wichtig für den Roman auch? Ist das auch eine Vater-Tochter-Geschichte auf eine Weise?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte das nicht vordergründig. Das kam erst mit der Zeit, dass man sozusagen in die Tiefe geht der Figur, ne? Also gerade bei Insa. Der Vater, den gab es wirklich, ich habe aber sehr, sehr frei interpretiert und habe mich sehr von der...
Also wirklich bei Inge Feltrinelli wiederum.
Ja, genau. Gibt es diesen Vater, aber alles andere habe ich mir dann ausgedacht. Und es ging mir darum, dass die beiden im Laufe der Zeit lernen sie einander kennen und zeigen sich so Stück für Stück aus Versehen mal absichtlich mehr von ihren Verletzungen. Und da gibt es eben Parallelen. Und sie missversteht ihn ja auch oder sie versucht auch mit allen Mitteln an dieses Foto ranzukommen. Sie versucht ihn zu verführen, obwohl sie das nicht will. Sie kokettiert mit ihm. Dann wieder appelliert sie an sein Mitgefühl und so weiter. Und klar gibt es da auch so eine Vater-Tochter-Beziehung, aber es ist nur ein Moment. Also es gibt sozusagen, die versucht alles und es passiert auch sehr, sehr viel Verschiedenes zwischen den beiden.
Die Art, wie Sie erzählen, vor allem die Sprache, in der Sie erzählen, da dachte ich öfter, Sie müssen tief in die 50er Jahre eingetaucht sein und sind auch von dieser Sprache angesteckt worden, oder, der 50er Jahre? Ist das auch ein Versuch, sozusagen die Zeit auf diese Weise über die Sprache besonders nah an uns wieder ranzuholen?
Ja, das passiert relativ instinktiv. Also ich habe mir so ein Wörterbuch aus den 50ern besorgt, aber ich glaube, ich habe da ein einziges Mal reingeguckt. Also ich habe recherchiert, Filme geguckt, Bücher gelesen und so weiter, aber gar nicht so viel. Es ist dann eher so eine Gefühlssache, dass man spürt, dieses Wort, das kann auf keinen Fall das Richtige sein. Und natürlich versuche ich auch, das so modern wie möglich zu erzählen. Also immer an der Grenze, dass ich die Sprache zwar benutze, aber es soll ja nicht altbacken wirken oder so. Das heißt, also ich nehme mir das, was ich gebrauchen kann, würde ich sagen.
Für den Roman Ein Bild von einer Frau von Natascha Bub. Das Buch erscheint heute im List Verlag mit 280 Seiten. 21 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wael Hallaq, das ist ein Jurist und Islamwissenschaftler, der an der renommierten Columbia University in New York lehrt. Sein neues Buch, das hat eine sehr grundsätzliche These. Er meint, die europäische, die westliche Verbindung von Macht und von Wissen, die sei verantwortlich für den Kolonialismus, für die von Europa ausgehenden Genozide und für die systematische Naturzerstörung in unserer Welt. Das ist die These seines Buches Orientalismus als Symptom, so kündigt das der Verlag Mattes und Seitz jedenfalls an. Und die Kritikerin Yasemin Ulfat hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Also habe ich das aus der Verlagsankündigung richtig übersetzt? Ist das tatsächlich die These von Wael Hallaq, die westliche Verbindung von Macht und Wissen, das sei die Ursache für eine ganz umfassende Gewalt gegen Menschen und gegen die Natur?
Also sein Buch ist natürlich wesentlich komplexer, als es nur solche Zusammenfassungen vermuten lässt, aber im Prinzip sagt er das ja. Also er beschreibt den Kolonialismus als ein System, das Wissen nutzte, um andere zu unterdrücken. Und aus diesem Wissenssystem heraus sei die moderne Wissenschaft entstanden. Und das ist dann seine logische Schlussfolgerung, dass wir also heute immer noch mit diesen Problemen rumschlagen müssen, ja.
Und dieses Buch, um auch den Titel jetzt zu verstehen, dieses Buch von Wael Hallaq zu diesem Thema, warum heißt das jetzt Orientalismus als Symptom?
Ich finde tatsächlich den Titel eigentlich sehr unpassend. Es gibt ja noch einen Untertitel, eine Kritik des modernen Wissens. Das passt eigentlich viel besser. Er nimmt Edward Saids Buch Orientalismus als Ausgangspunkt, um dann über seine eigenen Thesen zu sprechen. Im englischen Original heißt das Buch Restating Orientalism. Das passt ein bisschen besser, aber generell ist dieser Verweis auf Orientalismus im Titel mehr als das Prinzip, als das Buch im Prinzip einhält. Also im Buch ist viel drin, aber eben gar nicht so viel Orientalismus eigentlich.
Und dann, um auf seine These zurückzukommen, diese Grundsatzkritik am westlichen Wissen, wie, Sie haben es schon kurz angeschnitten, aber noch etwas genauer, wie begründet Wael Hallaq diese Grundsatzkritik?
Genau, also das ist relativ schwierig, das nochmal so wiederzugeben, weil er einfach ja selber dafür über 300 Seiten braucht. Er beschreibt relativ detailliert, wie sich im Westen relativ spezielle Wissensgebiete herausgebildet haben, während er das zum Beispiel in den islamisch geprägten Kulturen eher nicht sieht. Dort gibt es eher eine, behauptet er, ganzheitlich geprägte Betrachtungsweise von Dingen. Und er nennt dann als Beispiel, dass es in der islamischen Welt selbst zu den Hochzeiten islamischer Macht keinerlei Äquivalent zum Fach Orientalismus gab, also so eine Art Erforschung des christlichen Westens aus einer machtvollen Position heraus. Sein Argument ist dann im Prinzip, dass diese Annahme, dass das andere immer automatisch schwächer ist als das selbst, dass das eine aus dem westlichen Kolonialismus erwachsene Betrachtungsweise ist, die sich im modernen Wissen halt eben fortsetzt. Er beschreibt zum Beispiel vormoderne chinesische Dynastien, das Indische Reich oder Islamische Reiche, die zwar auch so eine Art Barbarenbegriff kannten, auf andere Kulturen eben gemünzt, aber dass die daraus nie so eine Art er nennt das selber, eine Armee von Gelehrten aufgestellt hätten, die diese Barbaren dann untersuchen, um die barbarische Kultur in Anführungszeichen im Endeffekt besser verstehen zu wollen, als die Barbaren selbst das können und ihnen daraus dann halt eben Vorschriften zu machen. Und das ist für ihn das westlich-koloniale daran.
Und hat sie diese Argumentation in dem Buch überzeugt?
Es ist schwierig, also so pauschal eigentlich gar nicht beantwortbar, da er so unglaublich viele Bereiche eben anspricht, dass man relativ schnell auch den Überblick verliert, muss ich gestehen. Er beschreibt auch selbst direkt am Anfang, dass sein Buch ohne die Lektüre seiner vorherigen Werke, zum Beispiel zum islamischen Recht, eigentlich gar nicht zu verstehen ist, was ich mir schon gut vorstellen kann, aber dadurch wird es einfach nochmal viel komplexer. Seine Fragen, sage ich mal, sind oft relativ interessant, also er ermuntert dazu zu hinterfragen, wie viel wir das derzeit vorherrschende System eigentlich selber hinterfragen können, weil es ja so dominant und für uns alle eigentlich auch so prägend war. Im Prinzip steckt dahinter eigentlich Kapitalismuskritik, die aber aufgrund der, ich sag mal, der Schreibstil ist schon, zumindest in der deutschen Übersetzung, sind sehr viele lange Sätze, sehr viele Exkursionen. Dadurch wird es gar nicht so wirklich deutlich, dass es im Prinzip, im Kern eigentlich um Kapitalismuskritik geht.
Das sind jetzt Einwände gegen seinen Stil, aber wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, sagen Sie, auf jeden Fall wirft er interessante Fragen auf mit diesem Buch, die Sie auch mitgenommen haben jetzt nach der Lektüre.
Genau, ne? Also ich bin nicht so ganz überzeugt immer bei seinen Antworten, aber seine Hauptkritik ist auch nicht unbedingt neu, ist aber trotzdem interessant, das nochmal von verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Er sagt im Prinzip, aus dem System heraus kann man das System nicht kritisieren, nicht weil man dafür Gegenwind bekommt, sondern weil man ja selbst im System groß geworden ist und im System denken gelernt hat. Er nennt andere Gesellschaftsordnungen, zum Beispiel sehr viel über das islamische System des Waqf, so eine Art Gemeinschaftsbesitz, und sieht das als Alternative zu dem, was wir heute als Nonplusultra verstehen. Also es geht schon so ein bisschen kommunistisch, ohne selber kommunistisch zu sein. Und das ist auf jeden Fall spannend, gerade vor dem Hintergrund des bei ihm eben auch angesprochenen Klimawandels, der ja derzeit die gesamte Welt im Griff hat. Das heißt, seine Gedanken sind auf jeden Fall interessant und wichtig, aber wahrscheinlich wird man das Buch 2, 3, 4 Mal vielleicht sogar lesen müssen, um das alles zu greifen, was er da aufgreift. Das ist auf jeden Fall ein sehr umfassendes Werk.
Das Buch Orientalismus als Symptom, eine Kritik des modernen Wissens von Wael Hallaq, aus dem Englischen übersetzt von Dirk Höfer. Im Verlag Matthes und Seitz ist das Buch erschienen mit knapp 500 Seiten. 38 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Yasamin Ulfat.
Deutschlandfunk Kultur. Wörterbuch der Gegenwart. Gegenwart.
In dieser Sendung der Lesart geht es meistens um das Lesen von ganzen Büchern, manchmal aber auch um einzelne Wörter, um Wörter, die gerade viel gebraucht werden oder in neue Zusammenhänge gebracht werden. Und in unserem Wörterbuch der Gegenwart haben wir uns bisher den Ringtausch zum Beispiel genauer angesehen, den Übergewinn haben wir analysiert, und jetzt seziert die Schriftstellerin Susanne Franzmeier dieses Wort.
Vereinsmeierei. Substantiv feminin. Umgangssprachlich abwertend. Beschreibt das übertriebene Wichtignehmen der Betätigung in einem oder mehreren Vereinen. Jüngst geriet der Schriftstellerverein PEN mit dem Vorwurf der Vereinsmeierei in die Schlagzeilen. Die Berliner Mitglieder setzten nach inneren Querelen, die bereits Vorwürfe der Vereinsmeierei laut werden ließen, eine Abspaltung der Berliner Mitglieder durch und gründeten einen neuen Verein. Nun wird den Berliner Spaltern genau das selbst wieder zum Vorwurf gemacht.
In mein Verein bin ich hineingetreten, weil mich ein alter Freund darum gebeten.
Vereinsmeierei ist ein Kompositum aus den Substantiven Verein und Meierei. Den Verein muss ich wohl nicht erklären. Bestimmungswort des Kompositums ist die Meierei. Ursprünglich ein von einem Pächter verwaltetes Gut. Das Meierrecht regelte minutiös die Beziehungen von Landeigentümern und den Bewirtschaftern, den Bauern. Je nach Größe der gepachteten Ackerflächen unterschied man Vollmeier, Halbmeier, Viertel- oder gar Achtelmeier. Meier ist zudem der heute am häufigsten vorkommende deutsche Familienname. Daher haftet dem Namen auch etwas Gewöhnliches an. In Verbindung mit Vornamen, geografischen Besonderheiten des Ackerlandes und Ähnlichem entstanden viele orthografische Varianten von Nachnamen, zum Beispiel mein eigener, Franzmeier. In der Vereinsmeierei ist mit dem Begriff aber nicht die Institution Meierei gemeint, sondern das Meiern zugeschriebene Gehabe. Und das geht mit einem Bedeutungswandel ins Negative einher. Kleinkariert, aber großspurig, so ist der Vereinsmeier.
Auf einer Meierei.
Schon der Kindervers »Auf einer Meierei« von Heinrich Seidel steckt voller Spott und Hohn, wenn der ganze Hühnerverein um ein gewöhnliches gelegtes Ei ein Riesenaufsehen macht.
Und kackelte mir.
Die Abwertung in dem Begriff Vereinsmeierei zielt auf eine Überbetonung von Formalitäten.
Wir haben einen Vorstandspräsidenten.
Während Inhaltliches in den Hintergrund rückt.
Und einen Kassenwart und Referenten.
Umso problematischer ist es, wenn der Schriftstellerverein Penn nun mit dem Vorwurf der Vereinsmeierei konfrontiert wird. Die internen Streitereien haben es schneller in die Schlagzeilen geschafft, als die Inhalte, für die der Penn eigentlich steht. Die Förderung des Friedens und der Völkerverständigung, das Recht der freien Meinungsäußerung und das Eintreten gegen Unterdrückung, Verfolgung und Zensur von SchriftstellerInnen weltweit. Mein Familienname ist, wie schon erwähnt, Franz Meier und ich bin zugegebenermaßen froh über das männliche Attribut in diesem Namen und die zumindest etwas adelnde Schreibweise mit Y. Das wird jedoch obsolet, wenn ich meine Eltern vom nächsten Familientreffen sprechen höre. Da komme wieder die ganze Franz-Meierei zusammen, was auch immer das über die Familie aussagen mag.
Da draußen bin ich nur ein armes Luder. Hier bin ich, ich und Mann und Bundesbruder. In vollen Rhein. Hoch über uns, da schweben die Statuten. Die Abendstunden schwinden wie Minuten. In mein Verein.
Der Liedtext hier stammt übrigens von Kurt Tucholsky, der ihn 1926 unter dem Titel »Das Mitglied« als Theobald Tiger in der Weltbühne veröffentlichte. Es singt Georg Thomalla, Komposition und Begleitung Bert Grund.
Hier lebe ich und will auch eins begraben sein, in mein Verein.
Die Vereinsmeierei, analysiert von der Schriftstellerin Susanne Franz-Meier, ein Stück in unserem Wörterbuch der Gegenwart. Und dieses Wörterbuch finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.